Dann ganz herzlich willkommen zum vierten und vorerst letzten Abend der Reihe über die Offenbarung. Der Kontrast der Welten, habe ich das ja genannt. Und dann würde ich zu Anfang noch mit uns beten. Ja, danke Jesus. Danke, dass wir uns hier versammeln können, in diesem schönen Abend. Und schenk, dass wir heute wieder Ausblick bekommen auf dich, auf dein Reich, auf die Zukunft, auf die Gegenwart, auf die Vergangenheit. Du bist Herr über das alles und lass uns das immer tiefer erkennen. Amen. Amen. So schön, dass ihr bei diesem warmen Wetter trotzdem hergefunden habt. Genau, es wird auch vermutlich nicht so super lange heute Abend gehen. Es ist der letzte Abend und ich habe überlegt, ich wollte ja in diesen Kontrasten arbeiten. Und wir hatten ja jetzt einige gehabt. Und ich habe gedacht, so ein übergreifender Kontrast müsste eigentlich noch am letzten Abend kommen. Erst wollte ich nur eine Art Zusammenfassung machen, aber dann kam es mir nochmal, der Frieden gegen den Krieg, der Frieden gegen den Kampf, das ewige Friedensreich gegen die Welt, die immer am Kämpfen ist. Und es ist ja leider aktuell. Bevor wir da einsteigen, also wir wollen dann tatsächlich doch noch die sieben Siegelgerichte anschauen, als Beispiel für den Kampf in dieser Welt. Und dann das tausendjährige Reich, heißes Thema, als Beispiel für das Friedensreich von Jesus. Genau. Aber vorher wollte ich einen kleinen Exkurs machen. Und zwar zur sogenannten Wirkungsgeschichte der Offenbarung. Das ist ein Wort, was man in der Theologie gerne nimmt, aber auch in der Literaturwissenschaft. Die Frage, ein literarisches Werk, ein Buch, eine Schrift, ein Brief, was hat das eigentlich in der Geschichte bewirkt? Deshalb Wirkungsgeschichte. Und das ist bei der Offenbarung tatsächlich besonders spannend. Ja, ist natürlich klar, dass die Offenbarung viele Christen getröstet hat, ja, und ermutigt hat, aber sie hat auch teilweise andere Leute inspiriert, ja, die nicht so christlich waren. Aufgrund der starken Symbolik und der Vollmacht der Schrift, das ist eine der großen Ironien der Geistesgeschichte, dass ausgerechnet Friedrich Engels, Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus und überzeugter Atheist, von der Offenbarung des Johannes fasziniert war. Kennt ihr Friedrich Engels? Marx und Engels, ne? Kommunismus. Der war an dem neuen Menschen interessiert, richtig. In seinen späten Schriften, unter anderem zur Geschichte des Urchristentums, 1894 setzte er sich intensiv mit dem Text auseinander. Ich habe da mal reingelesen, das ist schon spannend. Also Engels interpretiert die Offenbarung. Engels las die Offenbarung nicht als religiöse Prophezeiung, sondern als ein authentisches, historisches Dokument des antiken Klassenkampfes. Was auch sonst, ne? Kommunisten, wie war das, für den Schreiner ist alles ein Nagel? Oder wie war das irgendwie? Genau, für den Engels ist alles ein Klassenkampf. Für Engels war das frühe Christentum eine Bewegung von Unterdrückten, Sklaven, Tagelöhnern und armen Bauern, die sich gegen die römische Oberschicht auflehnten. Der Schrei nach Rache. Engels faszinierte die unbändige, gewaltsame Bildsprache gegen Rom, Babylon, das Babylon-System. Er sah darin den revolutionären Willen der Massen, das ausbeuterische System zu zertrümmern. Für ihn war die Offenbarung das erste große Manifest einer unterdrückten Klasse, das sich im Gewand religiöser Sehnsucht Luft machte. Also das ist schon spannend, mal zu sehen, wie jemand so eine heilige Schrift so ganz anders liest und für seine Zwecke, seine Ideologie, seine Philosophie, ja, missbraucht, muss man sagen. Aber das ist halt, das hängt, wir haben ja über den Charakter der Offenbarung gesprochen, wenn man eine hohe Symbolik hat, dann kann man natürlich alles Mögliche da reinlesen, ne? Dann ist dann eben Babylon, ist dann eben sozusagen die Elite, gegen die man dann das Volk Gottes eine Revolution macht. Adolf Hitler, über den haben wir auch schon gesprochen, und das tausendjährige Reich. Die Nationalsozialisten kaperten diesen Begriff begierig. Hitler nutzte die Phrase tausendjähriges Reich gezielt, um seiner Herrschaft eine pseudo-religiöse Legitimation zu geben, Ewigkeit und Unzerstörbarkeit zu verleihen. Die biologisch-rassistische Utopie der Nazis trat an die Stelle der biblischen Hoffnung. Also was diese beiden großen Ideologien gemeinsam haben, ist, wie sagtest du eben, sie wollten den Menschen verbessern. Sie hatten Interesse an den Menschen. Sie wollten im Prinzip das Paradies, also was die neue Welt, von der wir auch gelesen haben, diese Zustände des totalen Friedens, ja, des Neuseins, das wollten sie mit menschlichen Möglichkeiten herbeiführen. Ja. Und wurden damit zu Monstern. Ja. Wurden damit zu den Monstern, die auch in der Offenbarung beschrieben sind. Ja. Ich glaube, der Kommunismus ist insgesamt für 150 Millionen Tote zuständig, so wenn man die alle Kriege so zusammenzählt, die da geführt wurden und alle Arbeitslager zusammenrechnet. Und die Nazis, glaube ich, für 80 Millionen oder so. Ja. Also das ist schon krass. Wir haben ja auch über den Satan gesprochen, der die Dinge Gottes nachäfft, der die Menschen mit seinen Heilsvorstellungen füttert, dabei lügt und sie in die Irre führt. Ja. Ist mir schon klar, dass das jetzt sehr plakativ ist, weil natürlich von Engels bis zum Kommunismus ist es auch nochmal ein gewisser Weg und da gibt es auch verschiedene Formen und so weiter, aber die Grundidee fand ich faszinierend, dass die Offenbarung mit dieser Idee einer besseren Welt, ja, einer Welt Gottes, einer neuen Zeit, einer neuen Welt, ja, dass das natürlich unsere Kultur zutiefst beeinflusst hat. Und als dann eben Leute wie Engels oder auch Hitler, wenn die das dann natürlich, wenn die von sowas geredet haben, dann haben die dann natürlich bei den Leuten auch Sehnsüchtige bedient und wachgerufen, ja, die wir ohne diese christliche Sicht der Offenbarung eigentlich gar nicht hätten. Nur ist es eben die Frage, wer schafft das ewige Friedensreich? Menschen oder Gott? Und man muss ja einfach sagen, der menschliche Versuch, das zu schaffen, ist einfach in Katastrophen geendet. Da könnte man jetzt noch mehr Beispiele bringen, aber das sind ja sehr offensichtliche Beispiele. Das ist die große Lektion des 20. Jahrhunderts. Traue nicht diesen Ideologien, die unbedingt das Paradies auf Erden per Gewalt oder sonst wie schaffen wollen. In den Freikirchen gibt es auch nochmal eine besondere Geschichte mit der Offenbarung, weil sie bis heute eine relativ große Rolle spielt. Also in den klassischen Kirchen auch natürlich, aber tatsächlich nicht so stark. Es gibt zumindest Freikirchen, da dominiert oft eine futuristische, also in die Zukunft gerichtete und dispensationalistische Lesart, das werde ich gleich noch ein bisschen erklären, die im 19. Jahrhundert durch Theologen wie John Nelson Darby populär wurde. Also ich habe die Bibel von dem, die auf den Darby zurückgeht, mal mitgebracht, das ist die Scofield-Bibel. Ich weiß nicht, ob die jemand hat, nach der Elberfelder Übersetzung. Und das war eben dieser Theologe, der Darby, ein aus der Brüdergemeinde, der hat so sieben Dispensations, hat er das genannt, also sieben Heilszeiten, könnte man übersetzen, hat er so in die Bibel, also er würde natürlich sagen herausgearbeitet, aber viele sagen, hat er reingelesen. Für jede dieser Heilszeiten gelten ganz bestimmte Regeln. Und was in der einen Heilszeit passiert, passiert nicht unbedingt in der anderen. Also ein recht komplexes System. Wer damit groß wird oder sich da voll reinstudiert, der blickt da durch. Ich habe es ehrlich gesagt nie ganz verstanden, obwohl ich es versucht habe zu verstehen. Aber ich habe immer gedacht, es ist echt kompliziert. Genau. Also zum Beispiel schreibt er jetzt auch, deshalb würde ich diese Bibel nicht empfehlen, obwohl es eine meiner ersten war, aber er schreibt zum Beispiel auch, dass die Urgemeinde eine bestimmte Heilszeit war und dann zum Beispiel die Geistesgaben nach dieser Heilszeit aufgehört haben. Dem würden wir natürlich als charismatische Gemeinde etwas widersprechen, ja, hoffentlich. Aber das ist so, wenn man dann aus dem Stall kommt, sage ich mal, dann ist man immer etwas kritisch, wenn da einer irgendwas prophezeit oder in Sprachen spricht oder so, weil das gibt's ja eigentlich nicht mehr. Ja. Genau. Diese Richtung hat diese dispensationalistische Lesart eben auch stark in die Freikirchen reingebracht. Ist aber nicht die einzige Tradition, das kommen wir nachher nochmal drauf. Der Text wird da eben nicht geschichtlich oder symbolisch gedeutet, wie ich es weitestgehend jetzt gemacht habe, sondern als exakte Chronologie zukünftiger Ereignisse verstanden. Also die Offenbarung ist wie so eine Art Fahrplan, und so passieren die Dinge vor allem dann in der Zukunft. Die Entrückung der Gläubigen, dann kommt eine 7-jährige Trübsalzeit unter dem Antichristen, dann die Schlacht von Harmageddon und schließlich das 1000-jährige Reich als ein physisches Reich auf Erden, wo Jesus dann auf dem Thron Davids in Jerusalem regiert. Vielleicht habt ihr sowas auch schon gehört und ich will das auch nicht schlecht reden. Also ich muss nur sagen, ich gehe da nicht mit, das ist mir zu hypothetisch alles. Aber letzten Endes, wenn der Herr wiederkommt, dann glauben wir alle, wird sich zeigen, wie es läuft. Ne? Das werden wir dann sehen. Genau. Und ich lasse mich auch gerne überraschen, wenn es tatsächlich wieder eine rote Kuh und so Sachen gibt, wo die dann mit rechnen. Genau. Das hat aber zur Folge, dass die Zeichen der Zeit, also jetzt zum Beispiel aktuelle weltpolitische Ereignisse, werden direkt mit den Bildern der Offenbarung abgeglichen. Also ist ja logisch, wenn die Offenbarung jetzt vor allem Zukünftiges verrät und wir glauben, wir sind in dieser letzten Heilszeit, also in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Jesu, dann schauen wir natürlich immer in die Offenbarung und in die Nachrichten und vergleichen das direkt, ja, ob wir da was finden, was vorhergesagt wird. Zum Beispiel die Gründung des Staates Israel gilt als wichtigster Endzeitauslöser. Die Entwicklung der EU, digitale Bezahlsysteme, Mikrochips werden oft argwöhnisch als Vorboten für das Kontrollsystem des Antichristen gedeutet. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber ich kannte mal Leute, die haben dann immer auf diesen Barcodes bei den Produkten nachgeguckt, ob da 3 Sechsen drauf sind. Und da sind fast neben Barcodes sind 3 Sechsen. Und da war dann immer die Idee, soweit ist jetzt der Antichrist schon, dass er hier die Kekse oder so schon voll unter Kontrolle hat und da eben die dreimal die 6 drauf geprintet hat. Ne? Und. Also es gab so verschiedene Theorien, da kommt auch immer mal was Neues. Also mit jeder neuen Erfindung wird dann auch irgendwo wieder die 666 gefunden und so weiter. Also dass ihr mal seht, das ist ganz anders, wie wenn man jetzt sagt, nee, das war ein Codename für Kaiser Nero. Ja, also wenn man jetzt dann das mehr in die Zukunft liest, das ist aber eine andere Herangehensweise. Die psychologische Wirkung, die Interpretation erzeugt eine enorme Eigendynamik. Sie kann zur Flucht aus der Welt führen, weil die Welt geht sowieso unter. Wir müssen nur die Seelen retten, erzeugt aber gleichzeitig einen extrem missionarischen Eifer, da man sich in den letzten Tagen der Weltgeschichte wähnt. Ihr seht, ich kritisiere das so ein bisschen und habe jetzt noch ein paar Fragen an diesen futuristischen Ansatz. Ich möchte aber wirklich nochmal sagen, dass ich niemand verurteilen will, der sagt, ich sehe das aber so, ich bin damit groß geworden, für mich ist das alles klar. Dann sage ich, alles gut, ja. Aber vielleicht doch mal hier diese Fragen auch mal einfach zulassen. Ich muss ja genauso mit meinem eher symbolischen Ansatz, muss ich mir auch Fragen gefallen lassen. Ja, zum Beispiel, da kommen wir nachher beim 1000-jährigen Reich zu, da kriege ich nämlich nicht alles erklärt, im Gegensatz zu den anderen. Genau, aber die Fragen an den futuristischen Ansatz. Wenn man die Offenbarung als genauen Fahrplan für unsere heutige Zukunft liest, stößt man auf 4 große Probleme. Erstens der Irrtum der eigenen Wichtigkeit. In den letzten 2000 Jahren war sich fast jede Generation sicher, wir erleben das Ende. Warum sollten ausgerechnet wir Recht haben? Ist das nicht eher der menschliche Wunsch, in einer ganz besonderen, wichtigen Zeit zu leben? Kann man sich ja mal fragen, ja. Habe ich mich dann auch gefragt, als ich mal drüber gelesen habe, wie die Leute ausgeflippt sind im Jahr 1000 nach Christus, weil sie dann dachten, das tausendjährige Reich ist jetzt um, jetzt kommt Jesus wieder. Eindeutig. Und ich finde, das war damals auch ziemlich eindeutig, wenn man das tausendjährige Reich wörtlich nimmt und die Wiederkunft Jesu dahinter ansetzt, dann ist ja logisch, 1000 Jahre rum, jetzt kommt er wieder. Ne? Die Leute sind ausgeflippt. Ja. Kam natürlich nicht wieder, nichts passiert. Ja. Dasselbe Spiel 1000 Jahre später und so weiter. Also das ist schon die Frage, ja, die man sich mal stellen muss. Jeder von uns möchte gerne wichtig sein, das ist schon klar. Und jeder denkt, wir sind irgendwie was Besonderes und wir haben es besonders hart und schwierig in diesen Zeiten. Ja. Aber wenn man eben ein bisschen Geschichte liest, wird man feststellen, das haben die Leute schon immer gesagt. Ja. Und manchmal hatten sie auch echt mehr Grund dazu als wir. Also ich möchte so wissen, im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, was das eigentlich für ein Weltuntergang war. Ja. Die Pest, ja, da starb ein Drittel der Leute teilweise. Ja, ein Drittel, also nicht wie bei Corona, wo einige gestorben sind, aber ein Drittel ist schon heftig. Ja. Also da, genau, und da dachten die Leute eben, das ist das Ende der Welt. Ja. Und mit mehr Gründen als wir. Dann, wenn man es in die Zukunft stark liest, dann ist die Frage, was hat denn die Offenbarung den Menschen damals eigentlich gebracht? Wenn das Buch eigentlich von unseren modernen Welt oder künftigen Erfindungen spricht, warum hat Gott dann den verfolgten Christen im Altertum so etwas geschickt? Für die Menschen damals wäre so ein Brief völlig nutzlos gewesen. Also Prophezeiungen, die erst 2000 Jahre später eintreffen, wo Dinge beschrieben werden, die sie ja noch gar nicht erfassen konnten. Also das würde einfach dem Prinzip widersprechen, dass Prophetie natürlich etwas Zukünftiges beschreiben kann, aber den Menschen, zu denen sie gesprochen wird, auch eine konkrete Botschaft hat. Ne? Dann ein ständiges Anpassen an die Angst. Früher sahen Ausleger im Strichcode auf Lebensmitteln das böse Zeichen des Tieres. Heute vermuten sie es in der KI oder anderen neuen Technologien. Wenn sich die Deutung mit jeder neuen Erfindung ändert, liest dann man nicht einfach nur seine eigenen aktuellen Ängste in den Text hinein. Ja gut, kann man natürlich sagen, ja, aber so global wie heute war alles noch nie. Also wenn es so etwas wie den weltumspannenden Antichristen dann gibt, den einen, also nicht viele, sondern den einen, der alles kontrolliert, dann haben wir heute die besten technischen Möglichkeiten dafür. Ja. Andererseits ist es ja auch, also jede Generation hatte dazu die besten technischen Möglichkeiten, weil es sich ja immer weiterentwickelt. Gut, kann man sagen, ja, jetzt hat wirklich jeder ein Handy und so weiter. Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist da die Frage, wenn die Offenbarung vor allem ein Buch der Hoffnung ist, warum man dann so viel Ängste da hineinliest. Und dann natürlich gefährliche Tatenlosigkeit. Wenn die Welt laut einem festen göttlichen Drehbuch immer schlimmer werden muss, damit das Ende kommt, warum sollte man sich überhaupt noch für eine bessere Welt, für Frieden oder Umweltschutz einsetzen? Dieser Glaube kann gleichgültig oder tatenlos machen. Und das ist eben die Frage, ob das sich mit der Botschaft von Jesus deckt. Ne? Okay, aber jetzt gehen wir mal wieder in den Bibeltext. Ein bisschen Theologie vorneweg zum Warmwerden. Jetzt gehen wir in den Bibeltext. Bevor wir uns den 7 Siegeln zuwenden, nochmal die Worte von Jesus. Matthäus 24, 6-8 aus seiner Endzeitrede. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies ist aber nur der Anfang der Wehen. Das ist ein interessantes Bild. Wehen kommen immer wieder, Wehen werden immer stärker und Wehen zeigen, dass etwas Neues kommt. Neuer Mensch ist unterwegs. Und das tut halt echt weh. Und ich finde schon auch krass, dass Jesus so einen Erklärungs Modell gibt für die Sachen, die wir eigentlich nicht erklären können. Weil zum Beispiel ein Erdbeben, da sagen wir Menschen, ja, das ist doch, da kann doch keiner was für. Also ein Krieg, okay, da kann man sagen, der Mensch in seiner Bosheit vernichtet sich gegenseitig. Ja. Aber im Erdbeben, da kann doch keiner was für. Ja. Also Jesus interpretiert das, auch Hungersnöte und so weiter, als notwendige Schritte hin zu zu der Geburt sozusagen der neuen Welt, zum Durchbruch der neuen Welt. Wenn wir in die sieben Siegel jetzt reingehen, dann ist es vielleicht gut, das im Hinterkopf zu haben. Wir sind beim Thema Krieg und Kampf. Offenbarung 6. Und ich sah, dass das Lamm, hatten wir Jesus, ne, das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Wenn die Siegel geöffnet werden, dürfen die Kräfte der menschlichen Eroberung und Unterdrückung noch einmal ihr Unwesen treiben, bevor das göttliche Ziel, wie er mit dem Übel der Welt umgehen wird, aus der Schriftrolle gelesen werden kann. Jetzt kommen eben diese verschiedenen Gestalten. Und da ist jetzt wieder voller Symbolik und schwer zu sagen, was damit gemeint ist. Der erste Reiter ist mit einem Bogen ausgerüstet, mit dem er siegreich ist. Das deutet auf die Partherheere hin, die seit 62 nach Christus die Ostgrenze des Römischen Reiches bestürmten. Diese Parthergefahr nahm man in Rom sehr ernst. Also hier gehen wir wieder nach dem Prinzip vor, wir überlegen mal, was könnte das damals für die Menschen bedeutet haben. So ein Bild, ja, von einem Reiter auf einem Pferd mit einem Bogen. Und es war ja so, dass die römische Militärmacht basierte ja vor allem auf diesen Legionen, die zu Fuß unterwegs waren. Die hatten auch Reiter, aber die Römer waren vor allem so ein Fußheer mit den Schilden und Schwertern, Speeren und top organisiert. Das heißt, damit haben die halb Europa erobert. Und was auf Dauer für die Römer ein Problem war, das war so die Zeit, also vielleicht ein Historiker hier, kann mich gerne auch korrigieren, aber so wie ich es richtig verstanden habe, war das die Zeit, wo man die Pferde vor allem auch vor die Wagen gespannt hat, also so streitwagenmäßig, weil man hatte noch nicht das so, erstens waren die Pferde noch nicht so hochgezüchtet und man hatte noch nicht so ganz diese Steigbügel perfektioniert. Das heißt, die Reiter saßen sehr unsicher. Und jetzt kamen aus dem Osten diese ganzen Völker wie Mongolen und so weiter, die hatten perfektionierte Steigbügel und bessere Pferde. Und sie hatten bessere Bogen, also sie hatten spezielle Bogen, diese Kompositbogen, also aus verschiedenen Leimarten, die so geformt sind. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, also nicht so einmal so und dann eine Sehne drauf, sondern so eine Form quasi haben. Die sind kürzer, das heißt, die kann man vom Pferd aus abschießen. Und es war, ja, aber diese Parther, die waren da schon. Genau. Genau, genau. Ja. Das kann sein. Aber auf jeden Fall kannte man die wohl. Und die waren wohl gefürchtet. Genau. Ja, weil es eine neue Art Bewaffnung oder weil die. Das Problem ist, dass, wenn ich das richtig verstehe, aber du kannst gerne auch nochmal recherchieren, ob die Parther schon so weit waren, aber das Problem ist, wenn du so ein stehendes Heer hast wie die Römer und du hast dann solche Reiter, die eigentlich so eine Guerilla-Taktik anwenden, ja? Die kämpfen nicht auf offenem Feld, die stehen sich nicht gegenüber, die kommen immer mal angeritten, schießen ein paar tot und reiten wieder weg und das machen die wochenlang. Ja? So, das ist eine ganz andere Art Kriegsführung gewesen, das war aus römischer Sicht völlig feige und irre und so macht man keinen Krieg, aber es hat halt funktioniert. Auf die Dauer haben die römische Armee damit ganz schön belastet und dezimiert. Ja, also eine Art Guerilla-Taktik. Und das heißt, es kann sein, dass dieses Bild auf sowas anspielt, das wäre, wenn man es jetzt auf heute überträgt, zum Beispiel Drohnenkrieg oder so, da hat man wieder so eine neue Technik und die Leute werden dezimiert und so, es kommt ja immer mal was Neues und wo man aber denkt, das ist ja schrecklich, ja, und da, so ein Bild, so, vielleicht so ein ähnliches Gefühl muss es damals hervorgerufen haben, wenn man an solche Reiter mit Bogen dachte. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Redet er von Bürgerkrieg vielleicht? Ja. Interessant ist hier, die Römer hatten ja immer das große Ziel der Pax Romana, ne? Also der römische Frieden nannte sich das. Und sie hatten ja auch einige politische und diplomatische Instrumente entwickelt, aber im Prinzip basierte der römische Frieden auf militärischer Macht. So nach dem Motto, wenn wir euch erobert haben und keiner mehr aufmuckt, dann ist Pax Romana, dann ist Frieden. Ja, ja, das war die Grundidee. Das heißt eigentlich ein Frieden, der auf Abschreckung und Gewalt basiert. Und hier wird beschrieben, dass der Frieden von der Erde genommen wird und dass sie sich untereinander umbringen. Wir haben auch von den römischen Bürgerkriegen gehört. Und ich habe denken müssen an Römer 1, wie das Gericht Gottes eigentlich beschrieben wird. In Römer 1 wird gesagt, darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Ja. Also Gottes Gericht besteht oft darin, einfach nur uns machen zu lassen, in unseren Begierden. Da ist vorher die Rede davon, dass er Schöpfer ist, dass die Menschen ihm nicht gedankt haben und so weiter, dass sie keine Beziehung zu ihm haben und dass sie dann letzten Endes er uns einfach nur uns selber ausliefern muss, dann richten wir uns schon gegenseitig. Also machen wir uns das Leben schwer, wir Menschen. Ja. Genauso ist es. Dieser zweite Reiter, der hat eben die Macht, den Frieden, also der irgendwie gemacht wurde, zu nehmen, sodass der Krieg wieder quasi von selber losgeht. Vers 5. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich eine dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Das schwarze Pferd, das dritte in der Reihe, bezeichnet die wirtschaftlichen Probleme, die die Ursache der Gewalt innerhalb und zwischen den Nationen darstellen. Für gewöhnliche Rohstoffe, die als Grundnahrungsmittel der armen Leute dienen, explodieren die Preise. Luxusartikel wie Öl und Wein bleiben gleich, sodass die Reichen auf Kosten der Armen noch einmal reicher werden. No. Ist ein bisschen aktuell, finde ich. Also ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es sehr aktuell. Also das, ich frage mich manchmal, es wird ja ständig die Produktivität gesteigert, also wir machen eine unheimliche Menge an Geld. Wo ist es eigentlich? Alle jammern, sie haben kein Geld. Und das wird ja noch mit der Robotik und so noch viel krasser. Und man muss schon fragen, wo bleibt eigentlich das ganze Geld, was da erwirtschaftet wird? Tja, wenn man sich die Statistiken dann anschaut, wo das landet, dann ist es eigentlich ganz klar. Ne? Ich kann die jetzt nicht auswendig, aber relativ wenig Leute besitzen relativ viel Vermögen und der Rest ist dann so auf die anderen 80% verteilt. Das ist auch ein Gerichtshandeln. Ja. Die Waage steht für dieses Kaufmännische und das ist auch ein Gerichtshandeln, wo der Mensch dann in seiner Gier einfach auch sich selber das Leben schwer macht. Und als das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Immer 1. Korinther 15 daneben gesetzt, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Also hier wird beschrieben, wie der Tod noch einmal voll seine Macht ausspielt. Ja, und wir haben eben schon gehört, Pest, ja. Drittel der Menschheit damals in Europa gestorben. Schwert, die Kriege, Hungersnöte und die wilden Tiere. Da habe ich ein bisschen gestutzt. Da habe ich noch gedacht, wie viele Leute sterben eigentlich durch wilde Tiere. Ja, also aktuell sind es so 2%, wenn man die Mücken dazu zählt. Genau. Das gefährlichste Tier. Genau. Das ist die Mücke, ne? Weltweit ist so. Haben dann Malaria und so, anderen Dengue und sowas, sterben die meisten dann durch Tierbiss. Genau, aber es gibt auch andere Sachen. Also müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, noch eine kleine Zeit, bis sie vollzählig dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die noch getötet werden sollten, wie sie. Genau, ich habe einfach das Bild von den Märtyrern, die 2007 gestorben sind, mal daneben gemacht. Darunter ist auch die Daniela, die eine gute Freundin von uns war in Wetzlar, die da Mitglied war und gepredigt hat und alles. Einfach mal, um zu zeigen, dass das ja nichts ist, was weit weg ist oder so. Ne? Das betrifft auch uns hier, unsere iranischen Geschwister können da teilweise auch Geschichten erzählen. Also das ist mit denen, die da um des Wortes Gottes und ihres Zeugnisses willen umgebracht worden sind. Ja, die sind da, die gibt es. Und die haben dieses Gebet, die haben diese Frage, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das klingt ja hart, ja, aber natürlich ist das der Wunsch, dass Gott diese Dinge wieder richtig stellt, weil es ist einfach so böse, die Toten, die hier abgebildet sind, das war ein Ärzteteam, die in Afghanistan so aufs totale Land gefahren sind, zu Orten, wo noch nie ein Arzt war. Da kamen Leute mit allen möglichen Krankheiten, die haben noch nie einen Arzt gesehen. Dann kannst du natürlich auch total schnell helfen, weil man das ja natürlich dann eine Krankheit hast, wo ein paar Pillen oder ein einfacher Eingriff reicht, dann kannst du den Menschen super schnell helfen. Also so ein Team war das. Das waren richtig gute Leute, sehr wagemutig in diese Gegend vorzugehen, ja, sehr selbstlos. Ja. Und dann kommen die Taliban und sagen, ja, das sind christliche Missionare, dabei haben die, also dagegen darf man gar nicht missionieren, die haben einfach nur Leute geheilt. Ne? Also es war alles so. Aber die haben aber gesagt, das sind christliche Missionare, hatten ja nicht ganz Unrecht. Und ja, und haben die dann einfach da in die Luft gejagt, ne? Und massakriert. Ja. Und dann ist natürlich schon die Frage, und das sind übrigens die Leute, die gerade hier nach Deutschland kommen, um Verhandlungen über Abschiebungen zu machen. Also ich verstehe schon, wenn da manche Leute sich aufregen, auch die Soldaten, die da gekämpft haben in Afghanistan, sagen, wie kann man denn jetzt diese Leute hier nach Deutschland einladen und mit denen verhandeln, nur um ein paar Leute abschieben zu können. Also ich kann es verstehen. Ja, ich denke auch, es gibt da wirklich sehr böse Mächte und auch Menschen, die da voll drin sind. Und da ist dann schon die Frage, ja, wann wird da abgerechnet? Weil es geht ja immer weiter. Und ja, aber den Märtyrern, Vers 11, wird gegeben, einem jedem ein weißes Gewand. Und sie müssen eben noch einige Zeit warten und ruhen, denn es werden noch mehr dazukommen. Also das ist schon auch ein krasses Wort. Ja, aber es gehört eben zu Gottes Plan, dass auch Menschen für ihn leiden und sterben werden. Also so hart das klingt, aber es wird hier sehr deutlich und ich glaube das auch. kurz bevor die Daniela damals gestorben ist, hatte ich eine Vision, ja, in einem Gebetsabend, die habe ich gar nicht verstanden. Ja. Da habe ich gesehen, wie jemand stirbt in einem ganz einsamen, verlassenen Gebiet, ja, so ein Gebirgsgebiet. Und dann habe ich das noch mit der Linda geteilt, die wusste auch nicht, was das bedeuten soll. Und dann kam irgendwie 2 Wochen oder so später die Nachricht, dass da die Daniela umgebracht wurde. Und dann habe ich auf der Karte geschaut, auf Google Maps, wie das aussieht, wo sie da gestorben ist. Und es war genau die Gegend, da waren Bilder, genau die Gegend, die ich gesehen hatte. Und in der Vision hatte ich aber irgendwie so das Gefühl, dieser Tod macht, der ist nicht umsonst. Dieser Tod ist wie ein Samen, ja, der ausgesät wird. Und das macht Sinn. Und da war in der Vision war ganz viel Frieden. Auch wenn es ganz schrecklich war. Und dann konnte ich auch diesen Frieden ein Stück wieder an die Gemeinde als Trost weitergeben. Ja. Seitdem glaube ich auch an die Macht von Prophetie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war, also habe ich vorher schon theoretisch dran geglaubt, aber seitdem bin ich sehr davon überzeugt, dass Gottes Geist das so macht. Ja. Und auch, dass wenn Menschen für den Glauben sterben, dass es in Gottes Plan ist und Sinn macht. Ja. Und trotzdem ist das nicht richtig. Das ist jetzt interessant, das zusammenzukriegen. Trotzdem ist dieser Schrei dieser Märtyrer, die sagen, wann richtest du endlich? Ja, total begründet, total richtig. Ja. Weil es ist nicht richtig, dass sowas passiert. Es ist nicht richtig, dass Menschen, die sich selbstlos für andere einsetzen, das geschieht ja auf der ganzen Welt, dass die am härtesten teilweise verfolgt werden. Das zeigt ja nur die Macht des Bösen, dass er ein Interesse hat, gerade die besonders guten Menschen, die für die Wahrheit, die für die Liebe eintreten, für den Frieden oft, gerade die hinter Gitter zu bringen, gerade die zu vernichten, gerade die mundtot zu machen, ja, nur weil sie nicht irgendeinen Götzendienst oder irgendeine Religion anerkennen wollen. Es war im Kommunismus genau dasselbe. Ja. Die Christen, das waren super Handwerker, die waren sehr beliebt unter den Leuten, als zum Beispiel als Handwerker. Ja. Die Russland-deutschen Christen, teilweise die in der Ukraine die Christen und so weiter. Aber von staatlicher Seite immer Unterdrückung. Ja. Immer darfst nicht studieren, darfst dies nicht, darfst jenes nicht. Musst immer damit rechnen, dass du verhört wirst, verhaftet wirst. War permanent so, ja. Warum? Ja. Nur weil sie sagen, es gibt einen Gott und weil der Kommunismus für Atheismus steht. Ja. Anstatt, dass sie einfach sagen, naja, gut, glaub doch an deinen Gott, fertig, basta, wirst schon sehen, dass nichts passiert nach dem Tod. Nein, sie müssen aktiv unterdrückt und verfolgt werden, obwohl es eigentlich ein echter Segen sind, die Leute. Und das zeigt einfach, dass wie krank das hier ist und dass diese Welt ein Gericht braucht. Amen. Ja, also genau. Ja. Okay, und ich sah als sechstes Siegel, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden weggefegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden, die Großen und die Obersten, die Reichen, die Gewaltigsten und alle Sklaven, alle Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge, sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Also das Krasse beim Erdbeben ist, dass viele Katastrophen, da können die Reichen ja dann sich irgendwie, die Reichen und Mächtigen können sich irgendwie schützen oder, ja, also eine Wirtschaftskatastrophe, das ist nicht so schlimm, weil wenn man genug Grundbesitz hat und so, dann übersteht man das alles, kann man sofort wieder Geld machen. Aber ein Erdbeben, da sind wir alle gleich. Da sind wir alle gleich. Wenn du im großen Haus sitzt, hast du sogar eher noch ein Problem. Ja, und das wird hier deutlich, dass die Menschen können nichts machen, und sie haben Angst und sie wollen nicht diesen Gott sehen oder sie wollen nicht diesen Thron, sie wollen das alles nicht wahrhaben. Ja? Verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Ja, sie erleben diesen Zorn über diese alte Welt. Ich habe mal so ein paar Erdbeben hier aufgelistet, wie viele Tote es das gab. Manchmal vergessen wir das. Da sind ja auch Sachen dabei, da kann ich mich noch dran erinnern. Hier Türkei 2023, ist gar nicht so lange her, 50.000 Tote. Oder damals, wo war das hier noch? Haiti, ne? 316.000 Tote. Warst du nicht, Mirta, in diesem Erdbeben sogar da drin? Oder wie war das irgendwie? Meine Güte, ne? Warst du nicht in diesem Türkei? Wer war das? Irgendeiner von euch war doch da drin. Ja, oder in der Nähe. Also es ist auch nicht weit weg. Guatemala, auch eins mit 22.000 Toten. Da warst du, ne? Ja, da warst du auch dabei, ja. Krass. Ja, das glaube ich. Weil das ist ja dann so schrecklich, ja, dass man einfach denkt, was wird hier, ne? Die Wehen. Das Interessante ist, dass Jesaja das auch schon vorhergesehen hat. Das ist also ein Bild aus Jesaja. Da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. An jedem Tag wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu erschrecken die Erde. Das sind Dimensionen von Gott, die wir manchmal so in unseren Andachtsbüchern nicht so haben. Schon viel zu lange, mindestens im letzten Jahrhundert, haben die großen westlichen Kirchen die Wunden der Menschheit lediglich oberflächlich behandelt. Friede, Friede, sagen sie, auch wenn es keinen oder nur einen sehr oberflächlichen Frieden gab. Wir waren nicht bereit, unter die Oberfläche zu schauen und die dunklen Kräfte wahrzunehmen, die am Werk waren. Aber wenn Gottes neue Schöpfung zur Geburt gebracht werden soll, müssen die tiefsten Übel der alten Erde sichtbar werden, ans Licht kommen und behandelt werden. So schreibt es der N.T. Wright. Genau. Also das geht schon ziemlich tief, weil normalerweise beschäftigen wir uns oder verschließen eher die Augen vor diesen ganz üblen Dingen in dieser Welt. Aber die Offenbarung hilft uns da vielleicht auch ein bisschen, das geistlich sehen zu können. Und zum Beispiel eben, wie du sagtest, für die Menschen zu beten, wenn eben eine Katastrophe da ist oder ein Krieg oder eine Hungersnot, was auch immer, dass sie erkennen, dass sie ja auf einem sinkenden Schiff, auf einer vergehenden Welt sitzen, wo Sicherheit oft eine Illusion ist. Ja. Gut, kommen wir zum Friedensreich. Genau, jetzt wird es auch nochmal spannend. Ich hoffe auch, jetzt trete ich niemand zu nahe, der Dinge anders sieht als ich. Ne? Es gibt ja viel, man kann gerade bei der Offenbarung so viel Verschiedenes sehen. Aber wir wollen erstmal den Text lesen. Offenbarung 20. Ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und er fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund, verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Dann muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um das Wort des Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und auf ihrer Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhabt an der ersten Auferstehung. Und Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das ist dieser Text, ne, der, auf den das sogenannte 1000-jährige Reich, das Millennium, wie es auch heißt, zurückgeht. Und interessanterweise ist es die einzige Stelle in der Bibel, wo das so beschrieben wird mit diesem 1000-jährigen Reich. Das ist also nur die eine Stelle hier in der Offenbarung. Genau. Es gibt dann viele Stellen, wo Christen zum Beispiel sagen, ja, das wird dann im 1000-jährigen Reich stattfinden. Und das ist so ein bisschen schon die Frage, ob man das so machen darf, also Stellen dann von ja, Paulus oder aus dem Alten Testament, wo etwas beschrieben wird, was man sich schwer in dieser Welt vorstellen kann, was vielleicht auch nicht so ganz in die nächste Welt passt, dann sagen, na, das wird dann im 1000-jährigen Reich stattfinden. Ist die Frage, man kann es so machen, ist teilweise auch recht überzeugend, weil nach dem Motto, wo soll es denn sonst geschehen? Auf jeden Fall habt ihr den Text jetzt mal gelesen. Ich muss sagen, ich verstehe da nicht alles. Und ich finde, das ist einer der schwierigsten Texte der Bibel. Die Lehre vom tausendjährigen Reich hat in der Geschichte der alten Kirche eine vielfältige Aufnahme gefunden. Ja, ja. Ja, das ist jetzt genau die Frage. Dann hast du jetzt quasi aus den Endzeitreden Jesu was genommen, Edwin Paulus kombiniert und der Offenbarung. Genau. Damit du auf die Lehre von diesem tausendjährigen Reich kommst. Hast du, ne, das ist so ein bisschen die Frage. Lass uns erstmal nur mit diesem Text beschäftigen. Vielleicht kann man nach den anderen, also, aber das ist, man kann das auch anders machen, wollte ich nur damit sagen. Man kann es so machen, aber man kann es auch anders machen. Genau, also die Lehre vom tausendjährigen Reich hat in der Geschichte der alten Kirche eine vielfältige Aufnahme gefunden. Der erste Kirchengeschichtsschreiber Eusebius von Caesarea erwähnt, dass der Judenchrist Kerinth das Weltende als Hochzeitsmahl erwartete, ne, nach den Gleichnissen von Jesus. Bei Irenäus lesen wir, dass Papias von Hierapolis am Ende der Zeiten paradiesische Fruchtbarkeit, riesengroße Weinstöcke und Weizenähren erwartet. Im tausendjährigen Reich. Bei Justin gehört der Schiliasmus, also die Lehre vom tausendjährigen Reich, bereits zum festen Bestand der Glaubenslehre. Also der hat auch an ein wörtliches tausendjähriges Reich geglaubt, wobei er aber auch von anderen Christen weiß, die diese Lehre ablehnten. Insgesamt kann man sagen, dass im 2. und 3. Jahrhundert der Schiliasmus weitgehend akzeptiert wurde. Bei Irenäus findet sich ein Schema von einer doppelten Erneuerung des Menschen, während die Fesselung und erneute Freilassung Satans wegfallen. Dagegen bekämpften die Alexandriner, ist auch so eine theologische Richtung, Clemens und Origenes, den Schiliasmus als Gemeinde bzw. Aberglauben. Also so hat man sich in der frühen Kirche schon gestritten. Auf der Synode von Ephesus wurde der Schiliasmus als Irrlehre verdammt. Ja, also was du gerade gesagt hast, wäre damals eine Irrlehre gewesen. Augustin von Hippo deutete schließlich Apostelgeschichte 20 auf seine Gegenwart. Das Zeitalter der Kirche ist bereits das Millennium. Ach so, diese Deutung blieb dann während des Mittelalters die vorherrschende Lehre. Ich werde es gleich nochmal versuchen, ein bisschen zu entschlüsseln. Nicht um euch zu verwirren, sondern um vielleicht ein bisschen den Horizont zu erweitern, dass es durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf das Millennium gibt. Erstmal ist die Frage auch nach der ersten Auferstehung, wo hier die Rede von ist, so wie ich es immer verstanden habe, was ich am allerlogischsten fand, aber das ist auch nur eine Meinung von vielen, ist die erste Auferstehung natürlich mein Auferstehen mit Christus in der Taufe. Und dann die zweite Auferstehung ist mein Auferstehen von den Toten zum ewigen Leben. Aber es gibt auch Leute, die haben dann noch 3 Auferstehungen oder so. Und dann blicke ich aber auch schon nicht mehr durch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Genau. Also mich ist das relativ logisch. So. Das Tausendjährige Reich, jetzt kommt es auch, wird in der Bibel nicht ausdrücklich Friedensreich genannt. Das ist auch interessant. Aber es ist klar, es ist eine Zeit, in der Christus herrscht und der Satan gebunden ist. Na? Also eine Zeit von tiefem Frieden im Vergleich zur jetzigen Welt. Wie genau das aussieht, wird unterschiedlich verstanden. Also alle sind sich einig, Christus regiert da, Satan ist gebunden. Es ist also ein Christus, ein Friedensreich, ein Christusreich. Und viele sagen natürlich, das ist dann die Zeit, wo der Friedefürst, der schon im Alten Testament, wo es über Christus heißt, der ist der Friedefürst, wo er regiert. Genau, das ist ja dann das Schwierige. Also, ich habe jetzt hier nochmal euch die gängigen Endzeitmodelle im ganz groben Überblick hinkopiert. Und wer jetzt sagt, das ist mir zu kompliziert, dem sei wirklich kein schlechtes Gewissen gemacht. Es ist ein bisschen kompliziert, vor allem die Worte. Es gibt den historischen Prämillennialismus, den Amillennialismus, den Postmillennialismus und den dispensationalistischen Prämillennialismus. Und wer das aussprechen kann, hat schon mal 10% vom Theologieexamen bestanden, zumindest an manchen Sachen. So. Der historische Prämillennialismus stellt sich das folgendermaßen vor. Jesus kommt wieder, dann geht das Tausendjährige Reich los, dann kommt das Endgericht und dann die Ewigkeit. Das ist eine ganz klassische Sicht. Ja. Laut der Sicht wird es oft immer schlechter mit der Welt, ja, bis dann Jesus wiederkommt. Und dann gibt es das tausendjährige Friedensreich. Und dann wird nochmal der Satan losgelassen für eine kurze Zeit, warum auch immer. Muss irgendwie nochmal einmal den Dicken machen oder so, aber dauert ja nicht lang zum Glück. Und dann gibt es endgültig die neue Welt. Ja, das ist der historische Prämillennialismus. Ich gehe erstmal alle durch. Danach, vielleicht erklärt sich einfach, der Amillennial, A bedeutet ja nicht, also das ist der Glaube, jetzt ist das tausendjährige Reich. Och, wie, jetzt schon? Ja, genau. Jetzt ist das tausendjährige Reich ist quasi das Zeitalter der Kirche, dann kommt Jesus wieder, dann gibt es ein Endgericht und dann die Ewigkeit. Nach dieser Theorie gibt es gar kein tausendjähriges Reich, sondern das ist nur ein symbolisches Wort für das Zeitalter der Kirche. Warum? Weil der Satan schon gefallen ist. Ja, weil Jesus jetzt schon Sieger ist. Ja? Und das ist also es ist ein Bild für die Herrschaft der Kirche. Der Satan ist jetzt gebunden, ja, durch die Macht Christi. Ja, jetzt hat er nichts mehr zu sagen. Wenn dann nur aufgrund seiner Lügen, die er noch immer verbreitet, er ist ja noch nicht tot, er ist noch nicht gerichtet, das kommt dann im Endgericht. Aber das ist ziemlich simpel. Jetzt quasi Friedensreich, ja, dann kommt aber eben nicht perfektes Friedensreich, dann kommt Jesus wieder und dann gibt es endgültig die neue Welt. Ne? Genau. Der Postmillennialismus, der ist sehr interessant. Das ist so ähnlich, nur da gibt es das Friedensreich, das wird aber jetzt durch die Kirche ausgebreitet. Also wir verbreiten den Frieden Christi auf der Erde. Selig sind die, die Frieden stiften. Wir setzen uns ein für Frieden und Gerechtigkeit. Es kommen immer mehr Leute zum Glauben. Auch die anderen Religionen werden das mehr und mehr checken irgendwann. Es gibt mehr und mehr, wir beten für Erweckung. Es kommt immer mehr Erweckung. Es gibt immer mehr Christen. Es wird immer besser. Und dann kommt Jesus wieder. Oh, genau, das ist, gibt es das Gericht und die Ewigkeit. Das ist eine sehr positive Sicht. Also das ist genau Gegenteil von dem ersten, wo man denkt, es wird immer schlechter und dann kommt Jesus wieder. Bei den Postmillennialisten wird es immer besser. Ja? Post, deswegen Post heißt nach, ne? Posttraumatisch und so, hier postmillennialistisch. Also Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich. Und jetzt kommt der dispensationalistische Prämillennialismus. Oh, geschafft, genau. Da kommt erst die Entrückung, dann die Trübsalzeit, also die Entrückung, die in Thessalonicher beschrieben wird, dann die Trübsalzeit, die in den Endzeitreden von Jesus beschrieben wird, dann kommt die Wiederkunft von Jesus, dann herrscht Jesus 1000 Jahre mit uns zusammen irgendwie und dann beginnt erst die Ewigkeit. Das ist das komplizierteste Modell. Versucht halt, alle Bibelstellen in ein System zu bringen. Nochmal auf der nächsten Seite in Worten versucht einfach auszudrücken. Also der Prämillennialismus, es geht um ein wörtliches, tausendjähriges Reich auf der Erde nach der Wiederkunft Jesu, oft als ein sichtbares Friedensreich verstanden. Prä, wir sind vor dem Millennium. A, die tausend Jahre sind nur symbolisch für die jetzige Zeit zwischen erster und zweiter Wiederkunft. Christus herrscht schon jetzt, aber der Frieden ist noch nicht voll sichtbar. Es gibt kein Millennium, beziehungsweise das Millennium ist jetzt. Das ist also nichts Zukünftiges. Postmillennialismus, das Evangelium durchdringt die Welt, bevor Christus wiederkommt. Eine wachsende Friedensherrschaft, Jesus kommt nach dem Millennium wieder. Und der dispensationalistische Prämillennialismus, erst wird die Gemeinde entrückt, oft vor der großen Trübsal, es gibt auch welche, die sagen nach der großen Trübsal. Dann kommt nochmal die große Trübsal, Gericht über die Welt mit einer besonderen Rolle Israels, das ist wichtig in dem System, sichtbare Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, dann ein wörtliches tausendjähriges Reich auf der Erde mit Jesus auf dem Thron Davids in Jerusalem. Genau, Christus regiert von Jerusalem aus, Israel wird wiederhergestellt und empfängt die alttestamentlichen Verheißungen, da erfüllt sich dann alles, was noch aussteht aus den alttestamentlichen Verheißungen. Satan ist gebunden. Und nach 1000 Jahren kommt die letzte Rebellion, Teufel nochmal freigelassen, Endgericht und dann ein neuer Himmel, eine neue Erde. Also so kann man es auch sehen. Aber wie gesagt, das ist dann sehr ausgefeilt und auch kann man 1000 Anfragen anstellen. Ja. So, jetzt seid ihr vielleicht komplett verwirrt. Ja. Ihr müsst euch da auch nicht positionieren. Es ist auch alles sehr menschlich, muss ich sagen. Ja. Zum Beispiel, wenn es den Leuten nicht gut geht, wenn es Kriege gibt und so weiter, dann hat diese erste Variante, die glaubt, es geht alles, wird alles immer schlimmer, bevor Jesus wiederkommt, hat immer Hochkonjunktur. Wenn es wirtschaftlich gut läuft, vielleicht sogar noch eine Erweckung gibt, dann hat der Postmillennialismus Hochkonjunktur. Dann sind wir auf einmal die, die den Frieden in die Welt bringen und so, ja, auch positiv gestalten wollen, hat auch echte Vorteile. Viele Amerikaner glauben das. Und der Amillennialismus, der macht es sich natürlich ein bisschen einfach. Das kann man daran kritisieren. Ne? Einfach sagt, ja, wir sind halt das tausendjährige Reich. Das ist aber die Position, die die großen Kirchen schon lange haben. Das ist auch das, was Kopfermann hier gelehrt hat. Das ist auch im Prinzip das, was ich ein Stück. Also ich schwank immer zwischen Post- und Amillennialismus. Genau. Ist auch ein bisschen ähnlich. Genau. Ist nur so ein bisschen die Frage, wird alles besser oder wird alles schlechter? Genau. Also, und das ist eben dann, das hängt, das kann ich ja beides auch aus der Bibel rauslesen. Ne? Ich kann sagen, hey, der Sauerteig durchdringt den Teig, es wird alles immer besser. Oder auch, ich kann sagen, das Unkraut wächst mit dem Weizen, ne? Also es wird schlechter und besser, aber Hauptsache der Weizen wächst, am Ende gibt es dann Gericht, aber der Weizen wächst, die Felder sind reif zur Ernte. Also ich kann ja total positiv in die Zukunft sehen. Ne? Ich kann sagen, es wird Erweckung geben, ja, jetzt ist Quiet Revival, dann man hätte nie für möglich gehalten, dass Muslime in Scharen zum Glauben kommen, ist jetzt aktuell der Fall in vielen, mehr und mehr Ländern, also man kann das wirklich sehr positiv sehen. Oder man kann es sehr negativ sagen, es geht alles in Bach runter, ja, das christliche Abendland geht sowieso in Bach runter, ist schon lange in Bach runtergegangen, es wird immer schlimmer, die liberale Theologie durchseucht alles und überhaupt sind wir alle total lau und können froh sein, dass wir nicht ausgespuckt werden. Also man kann es so oder so sehen. Ja, versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Da muss ich auch mal fragen, wie sehe ich generell die Welt? Bin ich eher ein positiver Typ, ein negativer Typ? Das beeinflusst auch die Theologie. Ja. Oder bin ich jemand, der auf sehr genaue Erklärungsmodelle steht? Dann ist natürlich das vierte super, weil da kriegst du ganz genau mit Schaubildern aufgemalt, wann hier der Herr, wann wo irgendwie wieder, also ich finde es verwirrend, aber er kommt dann halt, es kommt immer die Trübsal. Kennt ihr diese Filme oder Bücher, Das Finale von dem, haben Leute das gelesen? Oder ist das hier nicht populär? Hä? Deine Eltern? Ja, ja. Echt, ist das nicht, kennt ihr das nicht? Die finale Romane? Das ist ja ein Ding. Okay, gut. Wirklich ein kultureller Unterschied. In Wetzlar war das die halbe Gemeinde gelesen. Also da ist das nämlich so. Wurde auch verfilmt, sogar mit einem berühmten Schauspieler. Nicolas Cage hat da mitgespielt, interessanterweise. Auf jeden Fall. Left Behind, genau. Kennt ihr Left Behind nicht? Also, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch das empfehlen soll, aber ihr müsst mal schauen. Also da wird halt auch die, da wird das so dargestellt, dass mit einem Schlag sind die Christen auf einmal alle komplett von der Erde verschwunden. Ja, das sind die Entrückungen. Ja. Und weil die Christen alle weg sind, gewinnen die bösen Mächte und der Teufel gewinnt dann die totale Oberhand. Und dann gibt es die Leute, die durch diese Entrückung gecheckt haben, ach du meine Güte, das mit Gott stimmt ja alles. Ja, und bekehren sich dann irgendwie noch, aber haben natürlich eine total harte Zeit, weil alles ist total antichristlich geworden. Und dieser eine Antichrist, das ist dann irgend so ein Mensch, der da die Weltherrschaft mehr und mehr an sich reißt, der macht dann denen das Leben schwer. Ja, der setzt Verfolgung ein, dann kommt die große Trübsalzeit. Genau. Ja, also so stellen sich viele evangelikale Christen die Zukunft vor. Und das ist auch sehr populär in Amerika, muss man sagen. Da ist das fast das normale Endzeitmodell. Also da ist man, wenn man anders ist, schon fast ein bisschen Exot. Da ist das fast das Normale. Ja, das heißt, man geht halt davon, und es gibt auch so, wenn man so auf Instagram so amerikanischen Gemeinden folgt, dann spielen das auch so Jugendkreise nach. Ne? Die machen dann immer Entrückung. Das ist so, was ist jetzt hier so ein Publikum? Auf einmal sind sie alle weg, liegen nur noch ein paar Klamotten da oder ein paar Handtaschen, ne? Sind dann alle entrückt. So. Und das Interessante finde ich halt, dass viele europäische Christen oder wie wahrscheinlich hier auch einige, können damit überhaupt nichts anfangen. Ja, aber das ist in Amerika ganz normal, ja, so zu denken. Es kommt die Entrückung, dann sind wir alle weg. Ne? Und dann geht es mit der Welt richtig den Bach runter. Ja, also es ist faszinierend. Alles kommt von diesem einen Text hier mit dem tausendjährigen Reich, der so schwer zu verstehen ist. Ja. Und ja, für Hitler, der wollte es selber machen, der Engels wollte es, dass der Kommunismus das erledigt. Also es ist faszinierend, dass dieser Text so viele Menschen bis heute so fasziniert. Ja. Ich habe zum Schluss einfach nochmal die Verheißungen des Friedenskönigs hier zusammengefasst. Wir hatten das teilweise auch schon in Offenbarung 1 Vers 4 hieß es, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir hatten das Lamm, das gleichzeitig ein Löwe ist, aber das Lamm als Friedenssymbol, das das gesamte Buch der Offenbarung durchzieht, Offenbarung 5, das geschlachtete Lamm, das würdig gepriesen ist, die Siegel zu öffnen und die Geschichte zu lenken. Dieses Bild verbindet Jesu Opfer direkt mit Gottes Herrschaft und Friedensplan. Wir hatten die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19, die ultimative Friedensverwirklichung, die Vereinigung zwischen Christus und seiner Gemeinde, ein Bild vollkommener Harmonie und Gemeinschaft. Wir hatten das neue Jerusalem, Offenbarung 21, 22, die eschatologische Friedensvision, also die endzeitliche Friedensvision, eine Stadt ohne Tränen, ohne Schmerz oder Tod, in der Gott direkt bei den Menschen wohnt. Dies ist nicht nur persönlicher, sondern kosmischer Friede, die Wiederherstellung aller Dinge. Wir hatten den Thron Gottes, der diese himmlische Liturgie des Friedens und der Anbetung zeigt, in dem alle Kreatur, die Heiligen und alle, die gesamte Schöpfung Gott preist. Dieses Bild kontrastiert mit den irdischen Konflikten. Das sind alles Erfüllungen von Dingen, die schon im Alten Testament gesehen wurden, die wir an Weihnachten feiern. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron David und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Gerecht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir haben Sacharja, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer, arm, und er reitet auf einem Esel. Denn er wird Frieden gebieten allen Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen. Jesus, der danach Jerusalem auf einem Esel und nicht auf einem Kriegsross oder Streitwagen oder sonst was einzog. Wir haben die Sicht, die auch in der Offenbarung aufgegriffen wird, aus Jesaja 11. Der Wolf wird beim Lamm wohnen. Man wird weder die Bosheit noch Schaden tun, denn das Land ist voller Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das heißt, Friede wird nicht nur irgendein Konzept zwischen den Menschen sein, sondern ein die Schöpfung durchziehendes Konzept, genau wie jetzt diese Zerstörung und das Böse auch die gesamte Schöpfung durchzieht, nicht nur die Menschen. Und Micha, sie werden Schwerter zu Pflugscharen machen, ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden den Fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, niemand wird sie erschrecken. Das sind die Vorläufer des alttestamentlichen, des in der Offenbarung gezeigten Friedens. So. Wo ist denn meine schöne Zusammenfassung? Die ist hier bei meinem Skript gar nicht dran. Habt ihr noch eins? Ah ja, da. Ja. Ich hoffe, die habe ich da drauf kopiert. Ah ja, hier ist sie ja noch, genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich noch ein bisschen Austausch machen. Dazu die zwei Fragen. Aber zum Schluss möchte ich noch gern das Abschlusswort lesen. Die Offenbarung des Johannes zeigt uns eine Welt voller Konflikte, Verführung und Bedrohung. Aber sie zeigt noch mehr. Über allem steht der Thron Gottes. Im Zentrum steht das Lamm. Und am Ende steht nicht der Untergang, sondern die neue Schöpfung. Darum ruft uns die Offenbarung nicht zur Angst, sondern zur Anbetung. Nicht zur Spekulation, sondern zur Treue. Nicht zur Flucht, sondern zum Zeugnis. Nicht zur Resignation, sondern zur Hoffnung. Wir leben in einer Welt, in der Frieden oft Mangelware ist. Aber wir gehören dem, dessen Reich nicht auf Gewalt gegründet ist. Wir folgen dem Lamm. Und darum dürfen wir schon heute so leben, dass etwas von Gottes Zukunft in unserem Denken, Reden und Handeln sichtbar wird. Selig sind die, die das Wort Gottes hören, bewahren und im Zeichen des Lammes leben. Amen. Genau. So. Genau. Jetzt können wir noch ein Lied singen. Oder habt ihr noch irgendwie groß Fragen oder so? Ich hab das Gefühl, ihr wollt gar nicht über Endzeitmodelle diskutieren. Ist zu heiß dafür oder was? Ja, du hast noch. Ja, genau. Ja. 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 Genau. Genau, der warnt, genau. Ist so. Es sind also diese amerikanischen Politiker sind teilweise sehr geprägt von diesen Bildern, ja, und dann auch die Entwicklung, die du gerade gesagt hast, ist ja jetzt immer die Frage, was machen Menschen denn damit, ja? Und ich hoffe, dass diese Abende auch mit so ein bisschen dazu beitragen, dass man so ein bisschen wacher wird, dass man die Mächte des Bösen nicht einfach verneint oder sagt, wird schon nicht so schlimm sein oder so. Also ich denke auch, man kann diese Fortschritte und dann entsteht wieder diese verrückte Idee, können wir nicht den Himmel auf Erden schaffen? Kann die KI uns hier nicht alle Wünsche erfüllen oder die Roboter, ja, und so. Und sag mal so, man kann da ja viel Gutes machen, aber wenn das dann wieder so ein System wird, wenn das dann wieder so ein Kontrollding wird, ja, also ich mache mir dabei zum Beispiel bei China schon auch Gedanken, ja, die wollen immer mehr kontrollieren, die wollen möglichst alles über jeden wissen, damit sie alles kontrollieren können, dann machen sie Punktesysteme, also mir gefällt das gar nicht, ja, das ist es gibt zwar viele Christen in China, aber die Regierung, das sind kapitalistische Kommunisten oder wie soll man das bezeichnen, das sind auf jeden Fall Atheisten, ne? Die wollen China zu einer ganz neuen Größe führen, ja, und ich weiß nicht, was sie da machen werden, aber wenn wir zumindest wach sind und sagen können, okay, das hat es alles schon mal gegeben, ja, alle paar Jahrhunderte vielleicht entstehen auch neue Imperien, die wieder versuchen, ja, das Friedensreich zu schaffen mit Waffen oder so, ne? Also das ist so Frieden schaffen mit ordentlich Waffen, das ist so Frieden schaffen mit Gewalt, das ist im Prinzip auch, ja, kann ich schon sagen, es heißt immer, Islam würde Frieden heißen, aber das ist der Friede, wenn alle Moslems sind, ja, dann ist Islam, dann ist Friede, vorher ist Krieg, so. Und das ist genau dieselbe Logik wie bei den Kommunisten, wie bei den Nazis, ne? Ja, wir wollen ja nur Frieden machen. Ja. Müssen dazu natürlich alle anderen erobern und unterdrücken. Ja. Also alle Andersdenkenden und so. Das ist immer dasselbe System. Uralt, ja, im Prinzip schon Turmbau zu Babel, fing schon ganz früh an. Rom. Und das ist das, was als Tier bezeichnet wird. Ja. Also wenn wir das auch mitnehmen und dann trotzdem wissen dürfen, hey, Wir sind auf der Seite desjenigen, der alles neu machen wird. Wir sind nicht auf der Seite, wir müssen hier kein Paradies machen. Ne? Hier wird es nie ein Paradies geben. Wir erwarten das Paradies von ganz oben. Das ist der Einzige, der alles neu machen kann und uns neu machen kann. Ja. Wenn wir das mitnehmen, dann bin ich ja schon mal happy. Ja. Jo. Willst du das Lied spielen? Oh, cool. Das ist schön. Muss ich mich nicht mit meiner angeschlagenen Stimme noch an der Gitarre abmühen.
Du kannst auch mitspielen.
Felix, könntest du ausnahmsweise noch das Klavier anmachen?
Ich hab's ihm schon gesagt.
Ach so, super. Vielen Dank, Felix. Ja.
Ihr habt den Text ja auf eurem Zettel, wenn ihr den habt.
Saints and angels, they bow before your throne. All the elders bow their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders bow their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb. of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Du verdienst alle Ehre. Du verdienst die Anbetung. Du wirst den Frieden bringen, den wir wirklich brauchen, den diese Welt wirklich braucht. Wir freuen uns drauf. Wir erschrecken auch über das, was wir hören und lesen, aber wir dürfen auch voller Hoffnung sein, dass du am Ende der Sieger bist, dass du dein Reich bringen wirst, weil es einfach besser ist und weil du der bist, der du bist. Wir danken dir für diese Hoffnung, die wir haben, für diese glorreiche Perspektive, für diese neue Welt, die jetzt schon begonnen hat, für die Zukunft, die jetzt schon in deinem Geist real geworden ist. Ja, und lass uns auch als Menschen in diese Welt rausgehen, die diese Hoffnung in sich tragen, die nicht in Panik verfallen müssen oder erschrecken müssen, selbst wenn schlimme Dinge geschehen. Danke, dass wir uns ja nicht verstecken müssen, sondern dass wir diese Botschaft der Hoffnung raustragen dürfen. Und danke, dass wir in deinem Frieden gehen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.